Vielen Produktmanagern fällt es ziemlich schwer, solide Business Cases für ihre Produkte zu erstellen und damit auch den Erfolg ihrer Arbeit darzulegen. Und deshalb spreche ich heute mit Simonetta Bateiger über notwendiges Finanzwissen im Produktmanagement. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Hier geht's um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Mein Name ist Bernadette von Wittern. Ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Mein Co-Host ist Anselm Zebner. Er ist Gründer der Evolute CX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und Sicherheit gegen Produktflops sowie 10-30% schnelleren Go-to-Market ermöglicht. Ja, und ich freue mich heute riesig, euch Simonetta Bateiger vorzustellen. Simonetta hat nämlich einen ganz spannenden Werdegang ins Produktmanagement genommen. Sie hat einen Background in Finance und Controlling und ist dann über Sales in eine Karriere im Produktleadership, unter anderem bei sehr erfolgreichen Digitalunternehmen wie Sido oder IO gewechselt. Sie hat viele Jahre in den USA als Head of Product gearbeitet, bevor sie sich dann jetzt vor ein paar Jahren hier in Deutschland zurück als Coach für Produktleader selbstständig gemacht hat. Simonetta ist zertifizierte Coach und Co-Host des Product Tank in Köln. Sie ist außerdem Trainerin im Startplatz AI Hub. Das ist das gleiche Coworking, wo Evolute auch seine Büros hat. Und Simonetta, wir zwei kennen uns übers Netzwerk. Ein gemeinsamer Bekannter meinte, wir sollten uns unbedingt mal kennenlernen, was wir dann auch virtuell getan haben. Und ja, here we go. Persönlich haben wir uns leider noch nicht getroffen, aber vielleicht können wir das ja bald mal nachholen. Schön, dass du da bist, Simonetta.
Schön, dabei zu sein, Bernadette. Ich freue mich auf den Podcast mit dir.
Ja, ne, viele Wege führen ja ins Produktmanagement und die allermeisten irgendwie über die Technik. Und als BWLer ist man da manchmal schon ein Exot, also zumindest in der Industrie und zumindest ging es mir immer so, ja, dass ich da unter vielen Ingenieuren und Entwicklern und ehemaligen Projektleitern der einzige BWLer war. Und bei dir ist es ja auch so, und also ich komme übers Marketing und was bei dir ja nochmal das Besondere ist, du kommst über Finance und dann Sales ins Produktmanagement. Wie hat sich bei dir dieser Background in deiner Arbeit und dann auch in deinem Aufstieg zur Führungskraft genützt, als vorteilhaft erwiesen?
Also das war so gar nicht geplant ursprünglich. Viele dieser Sprünge sind auch ein bisschen überraschend passiert. Also ich habe ja BWL studiert, im Finance gearbeitet. Mhm. Ich war jetzt nicht so überzeugt, Controller und an der Buchhaltung interessiert und an den Zahlen interessiert, weil ich habe schnell gemerkt, die Zahlen schreiben ja eigentlich nur das auf, was irgendwo anders im Business vorher passiert ist, also was vielleicht im Sales verkauft wurde oder natürlich auch, welches Produkt gebaut wurde, das sich dann verkaufen lässt. Also habe ich immer das Gefühl gehabt, man sitzt dann hinten dran und schreibt nur auf und man macht natürlich mit dem Budget auch eine Planung nach vorne und mit dem Forecasting eine Planung nach vorne, aber man ist nicht so richtig dran an dem Geschäft. Und ich hatte schon immer Spaß auch zu gestalten und ich glaube, einer meiner damaligen Chefs, der Tim Schumacher, der CEO bei Sedo, der hat schnell gemerkt, dass ich viele Sachen kann und hat mich dann diesen verrückten Sprung machen lassen von Finance in die Führung eines Sales-Teams und dann von der Führung dieses Sales-Teams ins Produktmanagement. Und ich glaube, er hat einfach gemerkt, dass es mir Spaß macht, schwierige Probleme zu lösen und kreative Lösungsansätze zu finden, die aber auch für die Firma Sinn machen. weil ich konnte diese Perspektive, dass etwas für die Firma finanziell Sinn machen muss, überhaupt nicht ablegen. Das ist ja das, was ich gelernt habe, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich habe 10 Jahre in Finance-Positionen gearbeitet, ich habe Buchführung gemacht, ich habe die Zahlen für ein Audit vorbereitet, ich habe die Steuererklärung vorbereitet, ich habe die Board-Meetings mit vorbereitet mit den Zahlen, die darüber entschieden haben, ob man einen neuen Unternehmensbereich mit aufbaut, in welchen Bereichen man weiter rein investiert und so weiter. Also ich habe die Zahlen immer gesehen und mir war auch klar, wofür die benutzt werden. Also auch, wer schaut sich die Zahlen an und worauf achten die dabei, wenn sie sich die Zahlen anschauen? Also zum Beispiel, welche Kosten steigen immer oder welche Umsätze steigen oder fallen ab? Und was bedeutet das dann? Das bedeutet unter Umständen, dass wenn die Profitabilität sich nicht gut entwickelt, dass man sagt, oh, wir entlassen Leute. Also mir war immer klar, dass wenn die Zahlen keinen Sinn machen, dass dann auch das Budget für Ideen wegfällt oder das Budget für Ideen gegeben wird. Und mit dieser Brille habe ich halt immer auf meine Arbeit geschaut, sowohl im Sales, aber auch dann natürlich im Produktmanagement. Und das hat mir sehr dabei geholfen, mit den Entscheidern eine Sprache zu sprechen, die die auch verstehen und in der sie denken. Also ein C-Level-Team, der Erfolg dieses Management-Teams wird in Zahlen gemessen. Die müssen ihre finanziellen Erfolge dem Board gegenüber darstellen können. Dann kommt ein Geldgeber ins Unternehmen, dann kommt vielleicht der Verkauf zustande, wenn man Private Equity Funded ist und sich weiterverkaufen möchte. Also mir war immer klar, dass diese Zahlen einfach wichtig sind und diese Perspektive habe ich mitgebracht und ich glaube, das hat mir sehr geholfen in meiner Karriere. Mhm. Also es gab Momente, wo ich wirklich im Nachhinein erst vielleicht gemerkt habe, wie sehr das geholfen hat. Ich erinnere mich da, war ich neu in einem Unternehmen in Boston und nach 2 Wochen bin ich zu unserer CFO gelaufen und habe sie gefragt, sag mal, welche Größenordnung an Business Case ist hier denn interessant? Wie viel Wert muss ich liefern, damit der Wert von meinem Team einen guten Beitrag leistet? Und sie war sehr überrascht, weil sie sagte, sie hätte sich gewünscht, mein Chef wäre mal gekommen mit dieser Frage, der damalige Head of Product. Und war dann begeistert, dass jemand zuhört und wirklich an diesen Zahlen auch mitarbeiten will. Und was dabei unabsichtlich eigentlich entstanden ist, ist ein Vertrauen mir gegenüber. Also diese Person hat sofort verstanden, die Simonetta, erstens mal interessiert sie sich für die Zahlen, zweitens mal versteht sie, was die Zahlen bedeuten und auch, was das für den Erfolg des Unternehmens jetzt gerade bedeutet. Und ich glaube, wenn ich mir überlege, was ist die Rolle eines Produktmanagers oder auch eines Head of Product oder eines CPO im Unternehmen, dann gilt es herauszufinden, welchen Wert muss ich schaffen im Unternehmen, welchen Wert schaffen wir als Unternehmen auch für unsere Kunden und ich muss diese Sprache sprechen, sonst werde ich nicht ernst genommen. Wenn ich diese Sprache spreche, dann habe ich auf der Gegenseite die Möglichkeit mitzugestalten, weil wenn ich gute Vorschläge mache und die in Zahlen ausdrücken kann, wie wir zusammen mehr Umsatz generieren, wie wir vielleicht entscheidend Kosten sparen können und das bewahrheitet sich dann hinten dran, dann werde ich automatisch als erfolgreiche Mitgestalterin gesehen und auch der Wert meiner Funktion im Unternehmen, nämlich der Produktfunktion, wird als wertvoll wahrgenommen. Warum ich mich jetzt so spät in meiner Karriere wieder so zurückbesinne auf meine Finance-Tage, das kam vor etwa einem Jahr. Da war ich bei einer Konferenz in den USA und jemand hat einen Vortrag gehalten und hat gesagt, die Produktteams, die werden als Cost Center gesehen und wer im Unternehmen als Profit Center gesehen wird und als gewinnbringend, das sind die Sales Teams und die Marketing Teams. Und das hat für mich natürlich als Satz erstmal komplett Sinn gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber warum denn? Wir müssen eigentlich nur bessere Geschichten erzählen können, wie das, was wir schaffen, im Unternehmen Wert schafft, in Geld ausgedrückt. Und wir könnten genau so wie Marketing oder Sales auch als Profit Center und als Gestalterin von Profitabilität gesehen werden, wenn wir das halt machen. Dafür brauchen wir eine Sprache, dafür brauchen wir das Vorstellungsvermögen, wie das überhaupt funktioniert. Und das war für mich so die Motivation, dieses Thema im Produktbereich zu besprechen, Schulungen dazu anzubieten, Masterclasses dazu anzubieten und einfach mehr Produktmanagerinnen und Manager zu befähigen, mit ihren Teams an diesem internen Image auch zu arbeiten. Weil wenn man das nicht macht, also das, was gerade in unserer Branche ja auch viel passiert, ist, dass sehr viele Produktteams entlassen werden, Warum werden die entlassen? Weil in den Unternehmen irgendjemand an einem Spreadsheet sitzt und sagt, hier können wir streichen, ohne dass was Schlimmes passiert.
Ja.
Weil die würden ja nicht ihre Cash-Cow rausstreichen, wenn sie das so ansehen würden, als ob das das wertvollste Team im Unternehmen ist, sondern die streichen natürlich da raus, wo sie denken, ah, das liefert nicht so viel Wert oder das können wir uns leisten, wenn wir das nicht mehr tun. Und ich glaube, da ist es einfach, wenn man da vorher gut gearbeitet hat, vorher gut kommuniziert hat, wie man Wert schafft und sich das auch gezeigt hat, dann ist man einfach auch im Thema Jobsicherheit an einem schöneren Punkt, als wenn man sich an der Stelle wiederfindet, wo die Kündigung kommt. Und für mich wäre einfach schön, wenn mehr Produktmanagerinnen und Manager nicht in diesen Punkt kommen müssten.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Schmerz, den gerade viele Unternehmen auch spüren und auch viele Produktmanagement-Teams und Produktmanagement-Leiter auch spüren, dass sie auch gekürzt werden oder auch Investitionen ins Produktmanagement vertagt werden oder gekürzt werden. Ne? Also sprich eben eine Investition in neues Tooling oder in Know-how und so weiter, vielleicht auch in neue Stellen, ne? Dass eine Stelle, die eigentlich frei wäre, aktuell nicht besetzt wird, dass es so ein bisschen on hold ist. Der ein oder andere natürlich auch sieht man bei LinkedIn im Feed, dass da sehr viele Open-to-Work-Produktmanager auftauchen, also weil viele Unternehmen jetzt auch so ein bisschen die Krise haben. Und ja, ich sehe das auch so, dass man da durchaus drauf gucken kann und sagen kann, okay, haben diese Produktmanager dann auch ihren Wert und vor allem das, was sie für das Unternehmen, für Wert schaffen, gut rübergebracht und auch, ja, nicht nur rübergebracht, sondern auch wirklich gestaltet. Und das ist ja tatsächlich auch vielleicht so ein Mindset-Thema im Rollenverständnis im Produktmanagement. Wir reden immer über Technik, also dass die eben viele Produktmanager kommen aus der Technik, sind Ingenieure, viele Produktmanager kennen und verstehen ihr Produkt sehr gut. Das ist vielleicht auch so oft die Denke oder dass man sagt, okay, was macht eigentlich einen guten Produktmanager aus? Ja, der muss sein Produkt gut kennen. Ja, der muss in die Details reingehen und so weiter. Der muss sein Produkt gut kennen. Jetzt kommt ja an vielen Stellen auch schon das Thema, ja, also wir machen ja nicht nur Produkte, weil wir es können, ne, oder weil wir die entwickeln können, sondern die müssen ja irgendwie Nutzen für den Kunden stiften. Also kommt diese Kundenorientierung damit rein und wir müssen jetzt alle kundenorientiert und kundenzentriert sein. Ja, schon, ne? Also es muss auf der anderen Seite natürlich ein Problem lösen. Aber es ist auch nicht jedes Problem lösenswert, ne? Beziehungsweise ist wirklich ein Business Case dahinter. Also ist da wirklich ein Marktpotenzial dahinter. Weil darum geht's, ne? Das ist diese dritte Dimension. Also Technik, Kunde, Anwender und als dritte Dimension eben Business, weil wir machen das nicht als Selbstzweck, sondern es soll ja Wert schaffen. Wert für den Kunden, aber vor allem Dingen natürlich auch Wert für das Unternehmen. Und ich habe, also eigentlich, das ist eine Diskussion, die ich oft im Training mit den Produktmanagern auch führe, dass ich dann immer so ein bisschen eine steile These reinbringe und sage, okay, Produktmanagement ist eigentlich eine BWL-Disziplin. Ja, weil Produktmanagement ist im Grunde Marketing, marktorientierte Unternehmensführung. Und also ich stelle jetzt einfach mal die provokante Aussage hier rein. Ne? Ich kann ein guter Produktmanager sein, ohne das Produkt bis ins letzte technische Detail zu kennen und zu verstehen. Aber ich kann kein guter Produktmanager sein, ohne nötiges BWL- und Finanzwissen, nur mit einem Produkt- und Technikfokus. Wie siehst du das?
Ich bin da bei dir und gleichzeitig gibt es natürlich technische Produkte, bei der das Verständnis, wie man ein Problem löst, auch technisches Wissen voraussetzt. Also ich glaube, es ist nicht schwarz-weiß, aber ich bin in den groben Zügen bei dir, dass ich kein guter Produktmanager sein kann, wenn ich nicht auch verstehe, wie dieser Value Exchange passiert. Was ist das, was am Ende der Einzige, der Geld ins Unternehmen trägt, was auch wirklich drin bleibt, ist ein Kunde. Jeder Investor will sein Geld zurück, jede Bank will ihr Geld zurück. Der einzige Weg, wie das Unternehmen wirklich Geld neu schaffen kann, ist, wenn ein Kunde sagt, das, was ihr macht, ist so wertvoll, dass ich euch dafür Geld gebe und dieses Geld kann im Unternehmen bleiben. Also diesen Value Exchange muss ich immer mitgestalten als Produktmanagerin oder als Produktmanager. Und wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin und ich möchte Wert für meine Kunden schaffen, was ja auch alles Unternehmen sind, dann ist der Wert, den ich für meinen Kunden schaffe, zusätzliche Profitabilität. Und es gibt jetzt verschiedene Wege, wie ich diese Profitabilität schaffen kann. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn man ganz kurz mal auf dieses Thema Gewinn- und Verlustrechnung guckt. In einer Gewinn- und Verlustrechnung, das ist ja das Dokument, was aufschreibt, wie profitabel das Unternehmen ist, wird verglichen, wo sind meine Einnahmen, wie hoch sind meine Einnahmen und wie hoch sind meine Kosten. Und das, was dann übrig bleibt, Einnahmen minus Kosten, ist ein Gewinn. Wenn die Kosten höher sind als die Einnahmen, bleibt ein Verlust übrig. Deswegen heißt es Gewinn- und Verlustrechnung, weil je nachdem, mehr Einnahmen als Ausgaben, dann Gewinn, mehr Kosten als Einnahmen, dann Verlust. Unternehmen wollen natürlich immer einen Gewinn machen. Jeder Investor will einen Gewinn sehen. Aus diesem Gewinn kann ich Investitionen tätigen. Damit kann ich das nächste Produktteam funden. Damit kann ich eine neue Idee funden und so weiter und so fort. Also ohne eine gewisse Profitabilität ist das Unternehmen nicht in der Lage, auch Gehälter zu bezahlen. Und dann kommen zum Beispiel Kündigungen, weil der schnellste Weg, eine Gewinn- und Verlustrechnung besser zu machen, sodass da wieder ein Gewinn steht, wenn die Einnahmen wegfallen, ist auf der Kostenseite in gleichem und größerem Maß auch etwas wegzunehmen. Und oftmals sind die Gehälter der größte Kostenpunkt, an dem ich sehr schnell sparen kann. Wenn ich jetzt also meinen Kunden, der B2B-Kunde ist, einen Wert schaffen will, muss ich irgendwie ansetzen, dieses Konstrukt gut bewegen zu können. Entweder indem ich mehr Umsatz schaffe, also mehr Einnahmen schaffe, indem ich sicherstelle, dass diese Einnahmen nicht wegbrechen, also indem ich zum Beispiel Churn reduziere, indem ich meine Kosten senken kann, also indem ich etwas effizienter mache, oder indem ich jemanden dabei helfe, dass Kosten überhaupt nicht erst entstehen, indem man zum Beispiel irgendwie etwas schafft, was Skalierung möglich macht, ohne weitere Kosten entstehen zu lassen. Das sind die vier großen Prinzipien, Strategien, mit denen ich beim Kunden Profitabilität und wenn es ein B2B-Kunde ist, damit halt auch Wert schaffen kann. Dafür sind die dann bereit, einen Teil von diesem Wert an mich zu geben und mich zu bezahlen für mein Produkt. Und ich glaube, dieses Konstrukt muss man einfach verstehen, wenn man im B2B-Geschäft überhaupt irgendwie Geld verdienen möchte. Es gibt keine andere Metrik, wie man im B2B Geld verdienen kann, ohne dass man beim Kunden irgendwie die Gewinn- und Verlustrechnung positiv beeinflussen kann. Im B2C-Geschäft ist es nochmal ein bisschen anders. Da geht es eher darum, okay, hier hat mein Kunde irgendein Problem und ist bereit, dafür Geld auszugeben, dass dieses Problem gelöst wird. Da geht es dann vielleicht auch um Zeitgewinn. Da geht es vielleicht darum, dass ich mich gerne unterhalten sehen möchte, wenn man an Produkte wie Netflix oder Spotify denkt. Oder ich möchte was lernen und bin bereit, Geld dafür auszugeben. Also es gibt so verschiedene Sachen, die irgendjemanden antreiben, etwas zu tun. Aber immer dann, wenn ich Wert schaffe für jemand anderes, bin ich im Geschäft, wenn diese Person dann bereit ist, für diesen Wert auch Geld auszugeben. Und im B2B-Geschäft geben andere Firmen Geld dafür aus, ihre Profitabilität besser zu gestalten, mehr Umsatz erzielen zu können, ihren bestehenden Umsatz schützen zu können, Kosten zu senken oder Kosten überhaupt nicht erst entstehen zu haben. Das sind so die vier großen Hebel, an denen man ansetzen kann. Und das muss man als Produktmanager komplett verstehen, weil mit genau der gleichen Logik funktioniert es ja auch im eigenen Unternehmen. Wenn ich mir überlege, wie schaffe ich Wert im eigenen Unternehmen für mein Unternehmen? Kann ich etwas tun, was den Umsatz erhöht? Kann ich etwas tun, was den Umsatz schützt? Kann ich etwas tun, was die Kosten senkt? Kann ich etwas tun, was Kosten überhaupt nicht erst entstehen lässt? Daraus errechnet sich mein Business Case. Und ich muss vergleichen, was kostet ich und mein Team im Vergleich zu diesem Wert, den ich gestalte? Weil wenn ich nicht mehr Wert kreiere, also mehr Umsatz kreiere oder mehr Kosten spare zum Beispiel, als das, was mein eigenes Team kostet, dann bin ich für mein eigenes Unternehmen kein gutes Investment. Und ich glaube, der Matt LeMay hat eine sehr schöne Frage formuliert für Teams, die man sich gern stellen darf. Wenn es mein eigenes Geld wäre, dieses Team zu bezahlen, würde ich es dafür ausgeben, für das, was am Ende dabei herauskommt. Kein anderer im Unternehmen wird diese Frage so gut beantworten können wie du und dein Team. Und wenn du keine Antwort hast auf die Frage, obwohl du deine Arbeit ja am besten kennst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dein CFO diese Antwort auf die Frage nicht kennt. Und wenn es irgendwo gilt, Kosten zu sparen, dann steht dein Team auf dem Zettel. Das gilt es hoffentlich zu vermeiden. Also ich möchte, dass Produktleute mit ihrem Team oben stehen im Verständnis ihres Management-Teams in dem Sinne, wie sie Wert schaffen, wie sie gut am eigenen Unternehmenswert mitgestalten. Und das ist die Aufgabe von der Produktrolle in einem Team, diese Perspektive mit reinzubringen. Die wird wahrscheinlich der Ingenieur und der Designer oder der QA-Specialist nicht unbedingt mittragen. Aber es steht in der Aufgabenbeschreibung der Produktrolle, dass sie diese Perspektive ins Team bringt.
Genau, das ist der Kern. Und das, was du jetzt gesagt hast, das ist super spannend, weil jetzt gerade auch in der Industrie, ne, da haben wir ja oft zum Beispiel auch das Thema von Cost-Down-Projekten als Auslöser für eine Produktweiterentwicklung oder eine Produktneuentwicklung, weil einfach Herstellkosten zu teuer sind, weil Bauteile in der Beschaffung teurer geworden sind, ne, oder sonst irgendwas. Und dann wird das dadurch initiiert zu sagen, okay, jetzt wir müssen irgendwie die HKs reduzieren. Dementsprechend mach da jetzt mal ein neues Produkt, ne, oder fang da jetzt mal an. Also es ist schon mal ein Auslöser. Und das eben den Punkt auf der einen Seite zu verstehen, wie erhöhe ich die Profitabilität meiner eigenen Produkte, indem ich Sales erhöhe oder eben an den Kosten reduziere. Und natürlich aber, und das ist eben ein Punkt, den glaube ich nicht jeder Produktmanager, auch nicht in der Industrie und im B2B-Business auf dem Schirm hat, zu sagen, ja, wir haben ja Industriekunden oder B2B-Kunden und die haben selber auch ein Business Case. Ja, und wenn ich eigentlich denen Wert schaffen will oder mit denen Geld verdienen will, dann muss ich gucken, wie sieht deren Business Case eigentlich aus und was leistet mein Produkt dazu, dass ihr Business Case für sie noch besser wird. Genau. Also auch so ein bisschen mit dem Vorsatz, ne, wir als Unternehmen, wir erreichen unsere Ziele, unsere Business-Ziele und unsere Umsatzziele besser, wenn wir unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Genau.
Ja. Und jetzt hast du ja auch vorhin in deiner Story schon erzählt, dass du ja Vertrauen aufbauen konntest mit deinem Finanzwissen bei der Finanzabteilung und dem CFO. Und ja, auch in der Kommunikation, also das Thema, jetzt auch die Geschichte, wie du sagst, würde ich mein eigenes Team bezahlen? Das ist auch eine Frage. Ich begleite viele Unternehmen darin, in Business Case oder einen strategischen Produkt-Business-Plan zu erstellen. Und da gehört natürlich auch ein Business Case mit dazu. Und da ist oft eine Frage dann im Coaching auch, die ich stelle, ja, würdest du selber investieren? Ne? Würdest du dein persönliches Geld in dieses Vorhaben stecken? Und wenn du diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann, weil du nicht genau weißt, ob es funktioniert oder nicht oder ob das eine gute Idee ist oder nicht, dann setz dich noch mal ran an die Sache. Ne? Dann fehlt dir noch ein bisschen was. Und es sind auch immer zwei Dinge, die ja in so einem Business Case oder auch vom Management aus interessant sind. Zwei Fragen im Wesentlichen. Was kostet's? Was bringt's? So ein bisschen, ne? Also
genau.
Ja. Und wenn man das verinnerlicht und auch wirklich macht, dann hat man auch mehr Erfolg in der Kommunikation gegenüber den Finanzkollegen, den Controllern und natürlich auch dem Management, das auf diese Fragen achtet.
Ich glaube, was dabei wichtig ist, ist, dass man die Sätze in Geld ausdrücken kann. Diese Erklärungen, warum man etwas machen kann. Man muss dem Kind einen Geldnamen geben. Man muss sagen, wir erhoffen uns davon 5 Millionen zusätzlichen Umsatz. Wir erhoffen uns davon eine Kostenersparnis von 2,5 Millionen oder was auch immer. Und diese Größenordnung dieses absoluten Geldbetrages, die muss im Unternehmen relevant sein. Also ich muss gucken, dass ich da ansetze, wo es auch Sinn macht. Also es würde zum Beispiel
Ja.
wenig Sinn machen, wenn wir vier Produkte haben und das erste ist 80% vom Umsatz, das zweite sind 10, das zweite sind 15 und eins hat nur 5% vom Umsatz. Ich arbeite an diesem 5% Umsatzding und ich mache es 50% größer. Absolut gesehen, 50% von 5% nicht so sexy wie 5% von 80%.
Ja.
Und diese Größenordnungen muss man sich auch klar machen und man muss sich klar sein, in welcher Phase steckt das Unternehmen denn gerade, weil es kann ja unterschiedlich finanzielle Ziele geben. Also es kann sein, dass ich gerade von Startup zu Scale-up gehe und ich habe einen Investor im Haus, der will einfach nur Wachstum sehen. Und es wird auf was anderes optimiert, als wenn ich jetzt irgendwie vielleicht im Private Equity Funded Bereich bin und ich bereite mich auf einen Verkauf vor und es wird nur auf EBITDA und Profitabilität geguckt. Je nachdem, welches Konzept gerade im Fokus steht, wie Erfolg gerade bemessen wird in meinem Unternehmen, muss ich dann auch gucken, wie mache ich meine Business Cases und drücke die in dieser Sprache auch aus. Deswegen ist mein Rat immer, geht hin zu eurem Finance-Team und lasst euch die Zahlen mal erklären als erster Schritt. Also dann bin ich schon im Geschäft. Erstens mal habe ich eine Beziehung aufgebaut zu jemand in diesem Finance-Team, wo ich mal hingehen kann und überhaupt erst mal Fragen stellen kann, wenn ich was nicht verstanden habe. Die gleiche Person ist meistens auch sehr happy damit, mir meinen Business Case mal anzuschauen. Ich mache irgendeinen Draft Business Case, fühle mich aber nicht so richtig gut damit und denke mir so, habe ich noch Bauchschmerzen, so zu präsentieren. Aber wenn ich da diese Person habe im Finance-Team, die vorher schon mal mit mir da drauf geguckt hat, die vorher vielleicht schon mal mit mir gechallenged hat, was ich noch nicht gesehen habe, dann kann ich sehr viel beruhigter in meine Präsentation reingehen, weil die Zahlen sehr wahrscheinlich Sinn machen werden, auch für jemand, der jeden Tag auf Zahlen guckt. Das ist immer mein erster Tipp, wenn ich mit Produktmanagerinnen und Produktmanagern spreche, die zu diesem Thema mehr lernen wollen, mehr Gas geben wollen, sprecht mit eurem Finance-Team, findet mal raus, wie Erfolg bei euch gerade bemessen wird und schaut dann, wie ihr mit euren Ideen auf diese Ziele einzahlen könnt.
Ja, die Erfahrung habe ich ganz persönlich auch gemacht, ne, dass also die Kollegen aus dem Controlling ganz wichtige Sparring-Partner sind. Und ich habe dann auch, als ich mal das Unternehmen dann gewechselt habe und eigentlich dann gleich in der Einarbeitung auch den Draht zu den Controllern gesucht habe und mich da auch vorgestellt habe und die kennenlernen wollte und verstehen wollte und so weiter, da haben die mich auch ganz entsetzt angeguckt. Also nach dem Motto, was Produktmanagement hier bei uns im Büro, es war ja noch nie so. Und das ist, also finde ich, es gehört zu wirklich zu den Kern-Sparring-Partnern im Netzwerk eines Produktmanagers, die Finanzen. Und das ist ein guter, wichtiger Punkt, was du gesagt hast. Man muss seine Argumente, warum man ein Produktvorhaben machen sollte, mit Zahlen belegen, mit Geld belegen. Und da ist vielleicht auch noch wichtig, dass es muss auch irgendwo solide sein und belegbar sein und nicht irgendwie so ein Wolkenkuckucks-Traumschloss sein, was man so dahergewürfelt hat. Und das ist ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen eine Challenge dann für die Unternehmen oder für viele Produktmanager in das Forecasting reinzugehen. Ja, da können wir vielleicht nochmal zusammenfassen oder gucken. Jetzt haben wir die drei wichtige Fälle, in denen denn auch so ein Finanzwissen und Zahlen-Jonglieren-Vermögen wirklich zum Tragen kommt und wichtig ist. Und das ist einmal eben Business Cases, die Erfolgskontrolle anschließend ja dann auch und das dritte, die Budgetplanung. Und Business Case und Erfolgskontrolle gehört ja irgendwie zusammen, ne, weil der Business Case ja dann die Basis ist für die Erfolgskontrolle. Und wie misst man denn eigentlich den Erfolg eines Produkts? Also was gibt's denn da für Möglichkeiten?
Also man kann es auf die verschiedensten Arten und Weisen messen. Und deswegen ist wieder der gleiche Punkt. Das, was in eurem Unternehmen als Erfolg gesehen wird, ist pro Unternehmen vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Und da muss man einfach gucken. Es kann ja sein, dass im Unternehmen gerade die strategische Entscheidung gefallen ist. Wir waren bis jetzt nur im deutschen Markt tätig. Wir wollen jetzt in den amerikanischen Markt eintreten. Erfolg wäre dann zum Beispiel, dass man irgendwie die ersten so und so viel Kunden in USA akquiriert hat und Umsatzziel XY erreicht hat, was vielleicht im Vergleich zum deutschen Markt erstmal noch klein ist, aber durch diese strategische Entscheidung bedingt, dass man es schafft, überhaupt erstmal da Fuß zu fassen, ist, wäre das als Erfolg zu sehen. In einem anderen Unternehmen wäre das total unsinnig, weil die haben sich nicht dafür entschieden, gerade in den amerikanischen Markt zu expandieren und die würden natürlich diesen Erfolg auch gar nicht messen wollen. Also es kommt immer drauf an. Erfolg wird daran bemessen, was sind gerade die strategischen Prioritäten im Unternehmen und natürlich, was sind die finanziellen Ziele, die wir gerade verfolgen. Die finanziellen Ziele können auch unterschiedlich sein. Die könnten Kundenwachstum sein, dann bemesse ich natürlich Kundenwachstum. Die könnten Profitabilität sein, dann muss ich mir Sachen angucken wie Customer Lifetime Value und solche Dinge. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ganz am Ende gibt es kein Unternehmen, was nicht profitabel sein muss. Also diesen Sanity-Check, Profitabilität, den darf man, glaube ich, immer mitdenken. Und den darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Und ich meine, genau darum geht es ja bei allen diesen Dingen. Bei einem Business Case geht es darum, ich überlege mir mal mein Financial Bet, wie sich das Investment in diese Idee vielleicht lohnen könnte. Also ich weiß schon genau, das und das werde ich wahrscheinlich dafür ausgeben müssen, an Personalkosten, an Hardware-Input und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich mir erhoffe, mit so vielen Verkäufen soll dabei am Ende an Profit herauskommen bei Preis XY. Und da muss ich natürlich die Variablen messen, die für meinen Business Case Sinn machen. Wenn es ein Kostenersparungsthema ist, werden das andere Dinge sein, die ich messen muss, als wenn ich jetzt ein Umsatzthema habe. Ich muss mir einfach überlegen, für diesen Bet, was muss ich messen, um den Erfolg auch sichtbar machen zu können. Und das bemisst sich an der Art der Idee, die in diesem Business Case überhaupt gerechnet wurde. Wenn ich jetzt auf das Thema Budgetierung gucke, das ist ja auch so, das hängt eng zusammen mit Forecasting. Also ich überlege mir ja fürs nächste Jahr sozusagen meinen Plan, wie das, was ich plane auszugeben für mein Team, für Tools, für Teile und so weiter und so fort, sich ausdrückt in zukünftigen Umsätzen. Und meistens arbeiten an so einem Budget ja auch die verschiedensten Unternehmensabteilungen zusammen. Irgendjemand macht den Sales Forecasting Teil, irgendjemand macht die Kostenplanung für Gehälter und so weiter. Und dann wird das irgendwie zusammengerechnet. Aber am Ende kommt bei diesem Budget genau das Gleiche heraus, wie das, was auch in einer Gewinn- und Verlustrechnung aufgeschrieben wird. Das ist einfach nur mehr oder weniger die beste Idee, die wir haben mit unserem heutigen Wissen, wie sich die Zahlen in die Zukunft weiterentwickeln werden, so dass wenn wir jetzt planen, zusätzliches Geld auszugeben zum Beispiel, dass wir dann auch zusätzlich so viel extra Umsatz erreichen wollen. Dieses Budget wird ja dann im Lauf des Jahres benutzt, um zu gucken, treffen diese Annahmen ein? Sind wir mit dem Umsatz auf dem Trajectory, den wir geplant hatten, ja oder nein? Wenn wir da nicht hinkommen und wir haben gleichzeitig höhere Kosten geplant, dann wird irgendwann mal so im Juni, Juli ein Meeting stattfinden im Management-Team oder mit dem Board, wo die sagen, oh, jetzt schaut's aber mit unserer Profitabilität nicht mehr so gut aus. Unsere Marge rutscht in Bereiche, die uns nicht gefällt. Wir müssen hier was tun. Wir stellen jetzt keine zusätzlichen Leute mehr ein, die für den Rest vom Jahr noch geplant waren. Oder wir lassen vielleicht sogar Leute gehen. Oder wir
kürzen geplante Veranstaltungen oder
genau, ähnliches. Genau, wir versuchen irgendwo Kosten zu sparen, die schon geplant waren, weil oben am Umsatz kommt nicht das rein, was wir brauchen. Und gleichzeitig versuchen diese Unternehmen natürlich dann im Umsatz Gas zu geben, ihren Sales-Teams Druck zu machen, mehr zu verkaufen, sodass sich das hoffentlich wieder ausgleicht. Aber das ist ja so das Spiel, was mit dem Budget passiert. Und wenn man da halt gut und effizient geplant hat, auch aus Produktmanagement-Sicht und klar ist, wie die Initiativen, für die wir gesagt haben, wir brauchen Geld, hauptsächlich unsere Gehälter und unser Tooling, wie sich das im Umsatz ausdrückt, dann stehen die Chancen gut, dass im nächsten Jahr, wenn das nächste Budget verhandelt wird und wir sagen, wir hätten gern noch ein zusätzliches Team für Thema XYZ und die letzten 5 Jahre waren unsere Vorschläge immer gut, dann stehen die Chancen auch gut, dass das in Zukunft auch so gesehen wird und dass wir vielleicht neue Mitarbeiter einstellen dürfen oder ja irgendwie ein Projekt umsetzen dürfen, von dem wir glauben, dass es sehr viel Erfolg haben wird.
Ja, glaubst du, oder was es ist ja oftmals so, eben Forecasting oder das, die Budgetplanung dann auch, dass es so, naja, Pi mal Daumen, da gucken wir halt mal, was wir da brauchen für irgendwelche Investitionen, dass es oftmals auch so gar nicht planvoll ist oder ne, halt man guckt auf die Vergangenheit, was haben wir da gebraucht und den Wert, den übertragen wir ins nächste Jahr und dann setzen wir da vielleicht nochmal irgendwo was drauf und am Ende stellt man fest, oh, es reicht ja gar nicht oder da wäre jetzt noch ein Product Launch gewesen, da hätten wir jetzt eigentlich noch ein Video oder irgendwas drehen wollen, dafür haben wir gar kein Geld. Oder wir brauchen irgendwie eine Kundenveranstaltung oder irgendwas und das haben wir gar nicht betrachtet und können es deswegen nicht machen. Was hast du da vielleicht für einen Tipp für die Leute, die Budgetplanung machen dürfen? Weil es steht ja jetzt dann für viele wieder an, wenn das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, geht es ja dann schon wieder los. Worauf können die jetzt achten oder was sollten sie tun?
Also ich glaube, das passiert jedem Mal, dass man was nicht geplant hatte, was man dann hinterher gerne hätte haben wollen. Ich glaube, es ist gut, sich diese Sachen aufzuschreiben. Also wenn man jetzt vielleicht schon 2 oder 3 Jahre im Unternehmen war oder vielleicht sogar auch länger und schon viele Budgets gemacht hat, dann kriegt man so ein Gespür dafür irgendwie, was so diese Sachen sind, die man vielleicht schon 2-mal vergessen hat, die irgendwie immer wieder auftauchen. Also wenn wir davon ausgehen, man könnte auch zum Beispiel anschauen, wir haben im Schnitt in den letzten 3 Jahren 5 Launches gemacht. Für jeden dieser Produktlaunches gab es XY oder Z. Wir planen im neuen Jahr auch wieder 5 davon. Also brauchen wir dafür ungefähr so viel an Marketing-Budget für diese Events. Und im Budget ist es ja so, man schreibt die Sachen erstmal da nur rein. Das heißt ja nicht, dass das Budget schon direkt als Vorschlag so durchgehen wird. Aber wenn man gut erklären kann, gut begründen kann, wofür man dieses Budget auch ausgeben möchte und wie diese Vorschläge von diesen zukünftigen Produktlaunches wieder auf die Strategie einzahlen, auf den Geschäftserfolg einzahlen, dann immer dann, wenn jemand da sitzt und sagt, na klar will ich mein Geld dafür investieren, weil ich kann verstehen, wie sich das lohnt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Ja gibt auf diesen Budgetvorschlag relativ hoch. Wenn ich das nicht erklären kann, wie sich das lohnt, was ich da vorgeschlagen habe und ich da einfach irgendwelches Zeug reinschreibe, weil ich denke, erstmal fragen und dann schauen wir mal, dann steht auch die Chance gut, dass irgendein CFO sagt, naja, das ist sehr, ich kann gar nicht nachvollziehen, wofür das gut sein soll, das brauchen wir nicht, ich streiche das jetzt wieder raus. Also ja. Ich glaube, einfach gut begründen können und immer wieder erklären, warum das am Ende für mehr Gewinn sorgt, am Ende für Kostenersparnis sorgt. Das sind die Hebel, wie man dieses Spiel gewinnt.
Ja, also wir brauchen, die Zielsetzung muss klar sein, die Zielsetzung muss der Unternehmenszielsetzung zuträglich sein und man muss dann auch überlegen, auf welchem Weg können wir das Ziel erreichen, welche Investitionen sind notwendig und wenn man das gut begründen kann und gut erklären kann, dann soll es eigentlich auch klappen. Ich gehe nochmal auf das Thema G&V, weil, also eine Frage, vielleicht auch irgendwo mal so ein bisschen so eine, auch ein bisschen provokant in die Richtung. Glaubst du oder denkst du, dass Produktmanager G&V-Verantwortung für ihre Produkte haben sollten? Oder hast du es schon mal in einem Unternehmen gesehen, dass es so war?
Ich hatte das.
Ja.
Ich glaube, das ist aber auch die falsche Frage. Weil egal, ob man sie formell hat oder nicht, sollte man sich das zum Ziel setzen, sie zu haben. Also ist ja schön, wenn man sie formell nicht hat. Ja, so fühlt man vielleicht weniger Druck. Aber am Ende des Tages für das Unternehmen ist dein Team nur dann wertvoll, wenn es auf die G&V positiv einwirkt. Also wenn ich sage, nee, G&V-Verantwortung, das will ich gar nicht haben und mir dann auch im Umkehrschluss keine Gedanken dazu mache, wie denn das, was ich koste, für das Unternehmen Sinn macht. Also die Frage nicht beantworten kann, ob ich mein eigenes Geld in mein Team investieren könnte, würde, ja, dann ist mein Team at risk. Also Egal, ob ich sie formell habe oder nicht habe, diese G&V-Verantwortung, ich sollte mir vornehmen, dass ich so arbeite mit meinem Team, dass wenn ich sie hätte, dass mein Team als positiv auf die G&V einwirkend gesehen wird, weil nur dann ist mein Job sicher, nur dann arbeite ich wirklich an den Unternehmenserfolgszielen mit und auch dann gibt es natürlich für mich viel bessere Karrierechancen. Also für mich sind immer wieder Beförderungen auch aufgrund dessen passiert, dass ich gut darstellen konnte, wie das, was ich und meine Teams gemacht haben, auf den Unternehmenserfolg gut eingezahlt haben. Und dann kamen die Beförderungen, dann kam natürlich auch das Vertrauen vom Unternehmen, dass ich in ihrem Sinne handle und an diesem gemeinschaftlichen großen Spiel wir gestalten unseren Unternehmenserfolg gut mitarbeiten werde. Weil wenn ich jetzt der CEO bin oder irgendjemand im Board, dann möchte ich doch nicht jemand an der Produktführungsrolle haben oder im Produktteam sitzen haben, den ich nicht vertrauen kann, dass sie mit dem Geld, was sie jeden Sprint ausgeben, gut umgehen. Wir geben jeden Sprint einen Kleinwagen aus. Das ist das Verrückte, was sich viele gar nicht bewusst machen. Also in vielen Unternehmen haben Produktmanager nicht die Möglichkeit, sich selbst ein Training für 500 € zu bezahlen, geben aber jeden Sprint 40.000 € für die Gehaltskosten aus. Also das ist ja total verrückt. Und wenn ich dann nicht dieses Mindset habe, dass ich für die G&V, auch für den Erfolg dieses Invests zuständig bin, dann ist das für mich, geht das am Ziel vorbei. Und genau daraus entsteht diese Gefahr, dass dann gekürzt wird. Ich habe gerade erst wieder mit einer Kollegin gesprochen aus meinem Product Tank Umfeld hier in Köln. Das Unternehmen läuft ganz gut. Die Umsatzziele werden gerade nicht erreicht. Wo wird gekürzt? Im Produktmanagement, nicht im Sales. Weil Produktmanagement als teuer angesehen wird und nicht also in dem Unternehmen gibt es keinen im Mindset des Entscheiders, der gerade diese Kündigungswelle gemacht hat. Gibt es keinen Bezug dazu, wie das Produktteam Wert schafft in Zukunft für dieses Unternehmen. Und das ist, ich glaube, wenn man da sagt, ich ziehe mir den Schuh nicht an, das ist unbequem. Ja, es ist unbequem, weil Umsatzverantwortung zu tragen ist Verantwortung zu tragen für etwas, was ich nicht 100% kontrollieren kann.
Ja.
Aber wenn ich das nicht mache, nur weil es unbequem ist und dann auch die Entscheidungen nicht so treffe, wie wenn ich diese Verantwortung tragen würde, dann steht die Chance ganz gut, dass auch nicht gesehen wird, dass ich irgendwie Wert stifte, unternehmerisch denken kann und wertvoll bin fürs Unternehmen. Und ich glaube, das ist egal, ob man die jetzt hat, formell oder nicht, den Schuh muss man sich anziehen, sonst ist einfach riskant. Also wenn man es nicht macht, dann geht man das Risiko ein, dass man halt einfach nicht als wertvoll wahrgenommen wird.
Ja viele haben eben Angst vor diesem Schuh und ich finde das ein sehr starkes Statement, ne, dass also an unsere Hörer und Hörerinnen, ne, zieht euch den Schuh eben an und auch wenn ihr die Verantwortung formell nicht habt, tut wenigstens so. Tut mindestens so, als ob ihr sie hättet. Das finde ich ein echt starkes Statement und da dürft ihr gerne noch mal ein bisschen nachsinnieren drüber. Jetzt ist es ja aber auch so, und das ist dann vielleicht auch das Gegenargument von vielen Produktmanagern und Produktmanagerinnen, warum sie vielleicht auch Umsatzverantwortung ein bisschen scheuen, ist, dass viele Unternehmen ja auch restriktiv mit Zahlen sind. Das ist dann, da ist dann, heißt dann so, ja, wir haben ja gar keine Einsicht, wir bekommen ja gar nicht regelmäßig die Reportings und wir wissen ja gar nicht, wie jetzt genau die Profitabilität ist. Und was ist da dein Tipp an diese Produktmanager?
Ganz ehrlich, einfach mal hingehen und fragen. Meine Erfahrung ist, im Finance-Team, die schicken natürlich nicht einfach ihre Umsatzzahlen mal an alle im Unternehmen raus, inklusive alle Praktikantinnen und Praktikanten und hoffen auf das Beste, sondern die machen das schon auch so ein bisschen so on a as-need-Basis. Also wenn man die Zahlen braucht, dann kriegt man sie auch. Und meine Erfahrung ist, dass es überhaupt kein Problem ist, an die Zahlen ranzukommen, die für den Kontext, für den ich verantwortlich bin, auch wichtig sind. Also wenn verstanden ist, warum ich diese Zahl haben möchte, weil ich nämlich einen guten Business Case rechnen möchte, um zu zeigen, ob das, was wir hier vorhaben, sich für das Unternehmen rechnet oder nicht. Klar brauche ich dann die Zahl. macht ja gar keinen Sinn, diese Zahlen nicht zu kriegen. Die Zahlen, wo oft wenig Transparenz dahinter steckt, sind tatsächliche Gehälter von Mitarbeitern in meinem Team. Aber die brauche ich ja gar nicht unbedingt. Ich kann da mit Durchschnittsgehältern rechnen. Und dann mit meinem Business Case Template, mit meinen Durchschnittsgehältern drin, gehe ich einfach mal zu meinem Finance-Team und sage es am Pi mal Daumen. Der Durchschnitt, was mein Team kostet, ist es ungefähr richtig oder 10% mehr oder 20% weniger. Und dann habe ich schon eine Zahl, mit der ich gut genug rechnen kann, ohne dass ich wissen muss, dass die Bernadette genau 127.500 Euro verdient und die Simonetta irgendwie 135.400 und der Thomas 80.500. Ja, also das ist ja völlig, das muss ich nicht wissen. Ich muss nur wissen, das ganze Team kostet ungefähr so viel. Und die Zahl wird euch wahrscheinlich hoch vorkommen, weil da kommt noch drauf die Sozialversicherungsabgaben und andere sonstige Umlagen obendrauf auf die Gehälter. Also wenn ihr einfach nur die Zahl durch Anzahl Menschen im Team teilt, wird's euch hoch vorkommen. Aber ihr kostet einfach mehr als nur euer Bruttogehalt. Und damit kann ich dann rechnen. Ich muss dann nicht genau wissen, was jeder Mitarbeiter im Unternehmen kostet. Ich muss ja nur für mein Team mit einem Durchschnitt hier rechnen können. Alle anderen Zahlen habe ich persönlich noch nie das Problem gehabt, wenn ich erklären konnte, warum ich diese Zahl brauche, dass ich sie nicht gekriegt hätte. Ja. Es wird dann vielleicht dazu gesagt, ja, teile das jetzt bitte nicht, also natürlich nicht mit der Konkurrenz, nicht mit Kunden. Aber sonst intern, um gute, kluge Entscheidungen treffen zu können, die wollen das ja auch, dass wir gute Entscheidungen treffen und dann kriegen wir die Zahlen in der Regel auch.
Ja, also es ist auch meine Erfahrung. Einfach fragen. Ja, und erklären, warum man es bekommt. Und ich finde auch, das ist so ein bisschen Stück weit Hohlschuld im Produktmanagement, sich diese Informationen zu organisieren und zu bekommen. Und auch, dass man zum Beispiel, weil es ja auch um Erfolgskontrolle geht, gibt's ja auch Reportings von anderen Abteilungen, ne? Zum Beispiel von Marketingabteilung oder von der Serviceabteilung. Die machen ja auch regelmäßige Berichterstattung an das Management und dass man auch vielleicht Zugang zu diesen Berichten bekommt, ne, dass man da auch sieht, wie läuft's eigentlich bei denen, weil da können auch wichtige und hilfreiche Informationen drin sein für die eigene Strategieentwicklung und für den eigenen Business Case.
Ja.
Wenn jetzt jemand, ein Produktmanager da ist, der sagt, ja, ich habe jetzt da eigentlich überhaupt gar nicht so viel Ahnung von den Finanzbegriffen und wie man sowas macht, wie man eine G&V-Rechnung macht oder eine Deckungsbeitragsrechnung oder auch irgendwie eine Investitionsrechnung oder so. Ich kann mit den Begriffen alles gar nichts anfangen. Was kann man da tun? Sich bei dir melden, auf jeden Fall. Sich auf jeden Fall bei Simonetta melden und in ihrem Online-Programm mitmachen. Ne, das, ich glaube, jetzt im Oktober geht es auch wieder los bei dir. Ah, ne? Du hast so eine
im September geht eine Kohorte los, im Oktober geht eine Kohorte los. Das ist natürlich immer möglich. Es ist auch wirklich kein Rocket Science. Also ihr könnt das natürlich machen. Es gibt auch auf meinem Blog kostenlose Ressourcen, die kann man einfach so lesen, wenn man das möchte. Ihr könnt auch einfach hingehen zu jemand in eurem Finance-Team und sagen, ihr müsst das ja nicht machen, ihr müsst ja keine G&V erstellen können und die Buchhaltungsregeln alle kennen und ihr müsst auch nicht die Struktur einer Deckungsbeitragsrechnung euch selbst ausdenken können. Dafür sind die ja da, dafür sind die ja Spezialisten. Genauso wenig wie ein Software-Ingenieur jedes Detail eines Machine-Learning-Algorithmus kennen muss. Dafür gibt's Machine-Learning-Engineers. Also es gibt Spezialisten im Unternehmen für solche Dinge wie Finanzzahlen und zu denen kann man hingehen und sagen, erklär mir das doch einfach mal. Können wir mal auf unsere G&V schauen? Insgesamt, das sind ja dann auch nicht die Gehälter im Detail zum Beispiel drin, sondern steht alles in Summe drauf. Und könnt ihr mir mal erklären, wie setzt sich denn unser Umsatz zusammen, aus welchen Produkten zum Beispiel, um zu verstehen, an welchem Umsatzanteil arbeitet mein Team denn eigentlich mit und wo könnte ich denn ansetzen? Was sind diese Größenordnungen? Haben wir insgesamt Einnahmen von 5 Millionen, 50 Millionen, einer Milliarde? Wo sind die Größenordnungen, die irgendwie hier materiell Einfluss nehmen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, damit ich auch ein Verständnis dafür bekomme, was im Unternehmen überhaupt als wertvoll angesehen wird, als zusätzliche Einnahme oder als Kostenersparnis? Welches sind die größten Kostenpunkte? Wo könnte man denn gut ansetzen, um Kosten zu sparen? Wenn ich mit diesen Fragen einfach mal losziehe, dann erklären die mir das schon. Die Ressource hat jeder im Unternehmen und mit ein bisschen Neugier kann man sich da gut Informationen holen. Und natürlich, ich meine, ich unterrichte das speziell für Produktmanager. In dreimal einer Stunde gucken wir uns an, wie funktioniert eine G&V und eine Bilanz, was ist ein EBITDA, wie kann ich darauf Einfluss nehmen, wie kann ich mit den Zahlen spielen. Wir schauen uns an, wie rechne ich einen Business Case, was steht da überhaupt drin. Es gibt ein Template dafür, was ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgebe. Und wir schauen uns auch an, wie funktioniert denn eine Budgetplanung, was ist der Unterschied zwischen operativen Kosten und Kapitaleinsatzkosten, also OPEX versus CAPEX, wie wirkt sich das aus? Wie kann ich da einfach diese Begriffe erstmal lernen? Und dann muss man, dann kann man mit dem Wissen equipped im Unternehmen losziehen und die Fragen stellen, die man gerne stellen mag.
Link dazu packe ich auf jeden Fall mit in die Shownotes rein und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr dieses kleine Invest nicht für euch selber auch machen wollt. Und ich nehme jetzt so mit als wichtigen Tipp, was man direkt heute noch machen kann, wenn ihr die Folge fertig gehört habt. Guckt euch mal an, wer eigentlich die Kollegen in der Finanzabteilung sind, falls ihr die noch nicht kennt, und schreibt die mal an, verabredet euch mal auf einen Kaffee mit denen. Guckt mal, wer es eigentlich so gibt. Ich hatte mal die privilegierte Situation in einem Unternehmen, dass es sogar einen extra R&D-Controller gegeben hat, der sich also nochmal speziell darum gekümmert hat, im Business Case, ne, also was kostet eigentlich ein Produkt in der Entwicklung, das sich anzuschauen und zu tracken und da eben halt auch eine übers Projekt hinweg eine Erfolgskontrolle zu machen. Das war ein ganz toller Kontakt und hilfsbereiter, also und auch hilfreicher Sparringpartner in dem ganzen Vorhaben. Vielleicht habt ihr sowas ja im Unternehmen auch, einen R&D-Controller. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Simonetta. Was hättest du in deiner Produktmanager-Karriere gerne früher gewusst?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ich bin so wie alle ein bisschen blauäugig in die Sache reingegangen und ganz viel von dem, was ich mir dann über Neugier und Trial and Error habe erarbeiten müssen, was Product First Principles betrifft, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, also Prinzipien wie von Marty Kagan, das ist im Product Trio, also zwischen Produktmanager, Engineer und Designer, in dieser Funktionstrio, was er ja Produktteam nennt, obwohl nur eine dieser Rollen den Namen Produkt im Namen hat, darum geht herauszufinden, welchen Wert schaffen wir für Kunden? Wie ist der nützlich für den Kunden, also Usability? Was geht überhaupt technisch zu bauen, Feasibility? Und was schafft Wert für den Kunden, fürs Unternehmen, Viability? Also auch im Sinne von, ist rechtlich machbar und so weiter und so fort. Dass ich verstanden habe, dass das so der Kern der Aufgabe ist, das wusste ich nicht ganz am Anfang. Mir war auch nicht klar, zum Beispiel der Yoka Torres hat ein ganz tolles Buch auch geschrieben über Product First Principles, wie wichtig es ist, sehr schnell einen finanziellen Erfolg zeigen zu können, weil sich darüber dann so dieses Flywheel entwickelt, wie man zusätzliche Ressourcen bekommt und so weiter. Also ich habe das schon irgendwie gewusst, aber ich habe es nicht bewusst gestaltet und gemacht. Und ich glaube, es wäre auch sehr hilfreich gewesen, sehr viel früher bessere Discovery-Interview-Techniken zu kennen. Also jeder weiß ja, rationell so, oder hoffe ich zumindest, dass die meisten Produktmanager inzwischen wissen, dass Kundenkontakt super wichtig ist. Aber was wir wirklich rausfinden wollen beim Kunde ist, welches Problem lösen wir so, dass es Wert schafft? Und das ist nicht das offensichtlich Erste, was der Kunde sagt. Und so mit Fragetechniken wie den Five Whys da immer weiter reinzusteigen und kontextuell zu fragen, was ist genau in dem Moment passiert, als du dich entschieden hast, diese Lösung zu kaufen? Was war in diesem Kontext gerade wichtig? Wer war da noch dabei? Und so weiter und so fort. Diese Art von Fragestellungen, die nicht schon mit einer Idee im Kopf führen, die Fragen, sondern offene Fragen sind. Diese Art zu fragen zu lernen, das wäre zum Beispiel auch sehr hilfreich gewesen.
Ja.
Das ist so Dinge, die, aber ich weiß, jeder fängt irgendwo an und jeder macht jeden Tag das Beste, was er oder sie kann und jeder lernt jeden Tag was Neues dazu, hoffe ich zumindest. Und dann lernt man die Sachen schon, die wichtig sind.
Ja, und das sind wahrscheinlich zwei sehr wichtige Punkte, ne? Einmal eben zu verstehen, wer sind Kunde und Anwender und was brauchen die, wie schaffen wir Wert und wie kann man das eben auch in finanziellen Zahlen argumentieren und rüberbringen. Ja. Ist doch ein tolles Schlusswort. Simonetta, es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Finanzthema, was ja vielleicht auf den ersten Blick ganz trocken ist, aber eigentlich überhaupt gar nicht trocken ist, sondern durchaus der Fun-Part auch im Produktmanagement sein kann, ne? Weil Erfolg macht Spaß und wir wollen ja den Erfolg eben darlegen, unsere Produkte und sich damit den Zahlen auseinanderzusetzen, das kann etwas sein, was richtig, richtig viel Spaß macht. Ja. Ja, ich, liebe Zuhörer, ich danke euch auch fürs Zuhören und fürs Einschalten. Und ja, Simonetta, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.